SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mein Name ist Jenny Bayern. Guten Abend. Die Rente ist sicher. Der Satz vom damaligen Arbeitsminister Norbert Blüm ist inzwischen 27 Jahre her. Und damit das mit der sicheren Rente auch so bleibt, hat die Bundesregierung ihr ein Update verpasst. Künftig soll die Rentenversicherung auch durch Aktien abgesichert werden. Was noch im neuen Rentenpaket von Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner steht, fasst unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn zusammen.
Das Rentenniveau soll bis 2039 bei 48% bleiben. Und in Zukunft sollen Erträge aus dem Kapitalmarkt zur Finanzierung der Rente beitragen. Das sind die wesentlichen Neuerungen, die Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, heute vorgestellt haben. Heil sagte:
Die Menschen, die in Deutschland hart arbeiten, die heute Beiträge zahlen, müssen sich auch in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können. Deshalb legen wir heute ein umfassendes Rentenpaket vor, um dieses Versprechen zu erneuern.
Damit dieses Versprechen umsetzbar ist, wird zusätzliches Geld gebraucht, wenn die Generation der Babyboomer in den Ruhestand geht. Bundesfinanzminister Lindner will dafür eine Stiftung Generationenkapital nach und nach mit insgesamt 200 Milliarden Euro ausstatten. Das Geld soll aus Krediten stammen. Die Stiftung soll damit dann auf dem Kapitalmarkt Erträge erzielen.
Wir nutzen also einen Zeitraum von über einem Jahrzehnt, um über das Generationenkapital Rendite, Zins und Zinseszins anzuhäufen. Damit leisten wir einen Beitrag, um die Versicherten zu entlasten.
Ab Mitte der 30er Jahre rechnet Lindner mit ersten Ausschüttungen aus dem Generationenkapital.
Vor der Rente muss aber erst mal ein paar Jahrzehnte gearbeitet werden. Und das machen die Menschen in Deutschland offenbar immer weniger. Das zeigt eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach gibt es zwar immer mehr Beschäftigte in Deutschland, allerdings ging die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden zurück. Christoph Geismeier mit Einzelheiten.
Die Gründe für die geringere Anzahl an Arbeitsstunden im vergangenen Jahr sind vielschichtig. Zum einen hatten die Beschäftigten offenbar weniger Möglichkeiten, Überstunden zu machen. Zeitgleich lag der Krankenstand 2023 auf einem historischen Hoch. Mit durchschnittlich 15 Arbeitstagen waren die Arbeitnehmer im vergangenen Jahr so lange krankgeschrieben wie noch nie seit 1991. Schließlich arbeiten in Deutschland auch immer mehr in Teilzeit. So ergibt sich, dass zwar immer mehr Menschen einen Job haben, die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden aber zurückgeht, auch wegen des höheren Krankenstandes und fehlender Überstunden.
Der Brand an einem Strommast heute Morgen in der Oder-Spree-Region war offenbar ein gezielter Anschlag auf die Firma Tesla. Laut Polizei Brandenburg gibt es ein entsprechendes Bekennerschreiben von der als linksextremistisch eingestuften Vulkangruppe. Lisa Steger berichtet.
Nach dem Brandanschlag auf einen Hochspannungsmast nahe der Tesla-Fabrik in Grünheide steht die Produktion weiter still. Frühestens Anfang nächster Woche könne wieder gearbeitet werden, das erklärte Werksleiter André Thierich in Grünheide. Der Werksleiter bezifferte den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Nur durch Glück sei niemand verletzt worden. Für die Brandenburger Landesregierung sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach Unterstützung zu. Er sprach von Verrohung und von einer neuen Qualität der Auseinandersetzung. Es könne sein, dass das derzeit geduldete Camp von Umweltschützern auf der nahen Tesla-Baustelle nicht länger geduldet werde, so der SPD-Politiker. Die Gruppe Robin Wood, die hier mehrere Baumhäuser errichtet hat, distanziert sich von der Brandstiftung. Ein Bekennerschreiben kam von Verfassern, die mit Vulkangruppe unterzeichneten. Sie beriefen sich auf Umweltschutz und erklärten, sie wollten den größtmöglichen Blackout der Gigafactory erreichen. Die Gruppe ist Polizei bekannt. Ihr werden mehrere Anschläge zum Beispiel auf S-Bahn-Trassen zugeordnet. Die Polizei prüft die Echtheit des Schreibens.
In den USA ist heute nicht einfach nur Dienstag, es ist Superdienstag, also Super Tuesday. Heute finden in 15 Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidatur statt. Sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten. Dabei wird vor allem auf die beiden bevölkerungsreichsten Staaten geguckt, Kalifornien und Texas. Isabel Karas berichtet.
Rund ein Drittel aller Amerikanerinnen und Amerikaner wohnt in einem der Bundesstaaten, in denen am Super Tuesday gewählt wird. An keinem anderen Tag geben die Menschen in so vielen Staaten ihre Stimme ab. Das heißt auch, dass es heute um die größte Zahl von Delegierten geht, die bei den Parteitagen im Sommer dann offiziell entscheiden, wer Kandidat oder Kandidatin werden soll. Wirklich spannend ist die Entscheidung diesmal jedoch nicht. Bei den Demokraten gilt der Vorwahlsieg von Präsident Joe Biden als sicher. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Donald Trump mit weitem Vorsprung in Führung. Formell sind die Vorwahlen aber auch nach dem Super Tuesday noch nicht entschieden. Die absolute Mehrheit der Delegiertenstimmen kann Trump frühestens in einer und Biden in zwei Wochen erreichen.
Fokus Südwest.
Der Bundeskanzler ist weiterhin im Südwesten unterwegs. Gestern war Olaf Scholz schon in der Region Stuttgart. Heute Morgen gab es dann einen Besuch bei der Firma Häfele in Nagold und einen Bürgerdialog. Und am Nachmittag ging es zum KSK nach Calw. Peter Tauber berichtet.
Der Besuch des Kanzlers stand ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges und neuer Bedrohungen in Europa. Auf der zweistündigen Stippvisite in der Calver Graf-Zeppelin-Kaserne informierte er sich über die Aufgaben und Fähigkeiten der Elitesoldaten. Für diese hatte er am Ende lobende Worte.
Ohne Sicherheit ist alles nichts. Und das ist auch die Botschaft, die ich gern allen anderen mitteilen möchte. Auf diese Truppe hier ist Verlass. Und das ist etwas, was für uns alle wichtig ist.
Zuvor hatten die Soldaten dem Bundeskanzler einen Überblick über ihre Einsatzfahrzeuge und Waffen gegeben. Im Wellenbecken des Trainingszentrums führten sie einen Einsatz mit Diensthund und Schlauchboot und Festnahme eines Verdächtigen vor.
Wir gehen nach Singapur und nehmen doch ein Stückchen Baden-Württemberg mit. Denn in Singapur hat das Bundesland The Land jetzt ein eigenes Büro eröffnet. Und das nicht ohne Grund. Der asiatische Stadtstaat gilt als Brücke in den südostasiatischen Raum. Jennifer Johnston berichtet.
Staatsminister Florian Stegmann und Bildungsministerin Theresa Schopper waren zur Eröffnung vor Ort. Mehr als 10.000 Kilometer trennen die neuen Partner Baden-Württemberg und Singapur. Doch Staatsminister Stegmann sagte, eine Präsenz in Singapur sei wichtig, um vor Ort Kontakte zu knüpfen, den Markt in Südostasien und neue Trends zu beobachten. Geplant ist eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz oder der dualen Ausbildung. Da die meisten im Ausland Baden-Württemberg nicht aussprechen können, vermarktet sich das Bundesland als The Land. Die Kampagne sei teuer, doch die Kosten, nichts zu machen, seien langfristig höher. In Zeiten einer alternden Gesellschaft und des Fachkräftemangels. 12 Büros hat Baden-Württemberg mittlerweile im Ausland, darunter in China, Indien und den USA.
Eigentlich soll die teilweise Legalisierung von Cannabis ab dem 1.4. gelten. Aber vielen Bundesländern geht das zu schnell, darunter auch Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann erklärte, es gebe auf Landesebene noch zu viele offene Fragen zu dem Gesetz. Knut Bauer mit Einzelheiten.
Das Gesetz sei im Moment schwer oder gar nicht umsetzbar, etwa bei der Frage, wie die kontrollierte Cannabisfreigabe von der Polizei kontrolliert werden soll, so Kretschmann. Grundsätzlich unterstütze er das Gesetz der Bundesregierung, betonte der grünen Regierungschef. Ziel müsse es sein, den Cannabiskonsum einzudämmen, weil der jetzige Zustand unerträglich sei. Der Koalitionspartner CDU spricht sich gegen die Cannabis-Legalisierung aus und hat für Donnerstag eine aktuelle Debatte zu dem Thema im Landtag beantragt. Am 22. März kommt das Gesetz in den Bundesrat. Die Länderkammer kann den Vermittlungsausschuss anrufen und die Einführung verschieben.
Und dann war da noch.
Sie ist wieder da. Prinzessin Kate, Ehefrau vom britischen Thronfolger Prinz William. Seit Weihnachten war sie nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Laut Palast war der Grund eine kleine OP im Januar. Kate sei aber schon wieder gesund und zu Hause. Aber Fotobeweise davon blieben aus. Daraufhin gab es im Netz wilde Verschwörungstheorien. Kate würde warten, bis ein verkorkster Haarschnitt rausgewachsen sei. Sie müsse sich von einer Schönheits-OP erholen oder sie läge im Koma und keiner dürfe das wissen. Alles falsch, wie wir inzwischen wissen, denn jetzt ist ein aktuelles Foto von ihr aufgetaucht. Unsere Königshaus-Expertin Annelie Malun hat die Einzelheiten und weiß auch, wo das Foto entstanden ist.
Ja, gestern in der Nähe von Schloss Windsor. Prinzessin Kate sitzt in einem schwarzen SUV. Ihre Mutter, Carol Middleton, sitzt am Steuer. Kate trägt eine Sonnenbrille. Mehr ist aber nicht zu sehen. Und die beiden waren offenbar auf dem Rückweg von der Schule der Kinder von Prinzessin Kate. Wer dieses Foto gemacht hat, ist unklar. Offiziell wird kein Name genannt, also eines Fotografen. Und es wurde über eine amerikanische Medienagentur verkauft. Und diese Agentur Ja, die kann man sich so vorstellen wie eBay für Paparazzi oder für Menschen, die meinen, ein besonderes Foto von meist berühmten Menschen gemacht zu haben. Diese Agentur verkauft dann dieses Foto weiter an Zeitungen und ich gehe davon aus, dass sehr viel Geld dafür bezahlt worden ist.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.